Ich lese noch aus 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13. Bei allen klingelt schon im Kopf, was das jetzt für eine Stelle ist, oder bei vielen. 1. Korinther 13. Das Hohelied der Liebe. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nütze es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, da wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehörte. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie ein Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ihr erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Soweit das Wort Gottes.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Das ist wieder schön, so einen voll besetzten Gottesdienstraum zu sehen, mitzuerleben. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, heute hier live dabei zu sein. Und natürlich auch herzlich willkommen ihr zu Hause an den Geräten. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel griffbereit, damit wir gleich auch starten können. Wäre gut, wenn ihr auch schon die Präsentation einschaltet. Genau, es geht auch heute wieder um den Heiligen Geist. Christus ähnlicher werden, darum ging es ja am letzten Sonntag. Und wir haben festgestellt, dass das ein Prozess der Heiligung ist, der durch Gottes Geist in Gang gesetzt wird, gewirkt ist. Das war also Thema der vergangenen Predigt. Und heute knüpfen wir direkt daran an, denn in diesem Prozess sind Auswirkungen sichtbar, beziehungsweise sollten es sein. Und so ist das Predigtthema heute der Heilige Geist, die Frucht, die er in uns hervorbringt, beziehungsweise die er in uns wachsen lässt. Ich weiß nicht, wer unter euch Kleingärtner ist oder gerade jetzt auch Dinge anbaut für den Eigenbedarf, Gemüse oder auch Obst, da hat man ja immer wieder was zu tun, damit diese Dinge eben auch in guter Weise gedeihen und heranwachsen. Und man ist bemüht, Schädlinge davon fernzuhalten und irgendwann freut man sich dann, wenn man die reife Frucht dann pflücken kann oder den Salat oder was auch immer. Das ist also mit Arbeit verbunden. Nun, ich weiß nicht, inwieweit wir auch immer mal wieder nachsehen nach der Frucht, die wir selber nicht bewerkstelligen können, zu der wir dennoch etwas beitragen können, aber die ein Produkt und ein Geschenk des Geistes Gottes ist. Seine Frucht, von der die Bibel nämlich spricht. Und ich habe euch heute einen spannenden Text mitgebracht aus dem Galaterbrief. Wir lesen, hier ist noch bis 25, wir lesen bis Kapitel Ende. Das ist der Vers 26, den nehmen wir noch mit hinzu. Und wir werden allerdings heute uns auf einen Vers konzentrieren, das ist der Vers 22, aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir den Kontext etwas mitbekommen, und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Soweit dieses Wort Gottes für heute Morgen. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Das ist der Text, um den es uns heute Morgen besonders gehen sollte. Relativ kurz, aber mit einem sehr wertvollen Inhalt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Hier eine etwas andere Übersetzung. Hab euch heute drei Punkte mitgebracht, und wir steigen mit dem ersten ein, mit dem offensichtlichsten, nämlich der Verheißung der Geistesfrucht. Ich glaube, dass wir zu Recht Gott danken für das Geschenk des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob ihr es oft in eurer persönlichen stillen Zeit macht, dass man neben den vielen anderen Geschenken, die Gott uns gibt, eben auch dankbar ist für das Geschenk des Heiligen Geistes. Aber ich glaube, dass wir uns oftmals des Umfangs dieses Geschenkes gar nicht bewusst sind. Und um uns dafür ein wenig die Augen zu öffnen, soll ja auch diese Predigtreihe ein wenig dienen. Wenn wir also heute über die Frucht des Geistes nachdenken, dann dürfen wir über eine weitere Verheißung Gottes staunen. Gottes Geist will und wird Frucht im Leben des Gläubigen wachsen lassen. Das ist eine Verheißung, auf die Paulus hier aufmerksam macht. Auch das ist ein Geschenk der göttlichen Gnade. Der Same des Evangeliums wird aufgehen, auch in deinem Leben. Dass das nicht selbstverständlich ist, zeigt der Kontext unserer Bibelstelle. Denn die Alternative, die Paulus in den Versen zuvor aufzeigt, ist uns ja viel vertrauter, weil wir sie aus unserem alten Leben kennen. Diese Dinge kommen aus unserem Herzen in einer natürlichen Art und Weise hervor. Rechthaberei, Streit, Lüge. Und welche Dinge Paulus hier zitiert, beziehungsweise welche Dinge Jesus aufgreift, wo er eben davon spricht, dass aus dem Inneren, aus dem Herzen das Böse und Schlechte des Menschen hervorgeht. Das ist unsere Problemstelle, das Herz, das hören wir immer wieder. Aber nicht umsonst bezeichnet Paulus diese Untugenden, die er hier auflistet, als Werke des Fleisches. Das sind also Taten und Handlungen, die unser fleischliches und selbstsüchtiges Leben unter Beweis stellen. So sind wir. Das macht uns Menschen aus, dass wir unseren Begierden und Trieben nachgehen, uns durchsetzen wollen. Das Leben wollen, wonach uns gerade der Sinn steht, ohne auf den guten Willen Gottes zu hören. Es sind Handlungen, die wir aus uns heraus produzieren. Sie entspringen unseren egoistischen Bedürfnissen und Leidenschaften. Ja, der Kampf, von dem Paulus hier berichtet, findet immer noch statt. Leider auch in unserem Leben. Dieser Kampf, zumindest wenn wir Paulus' Worten ihr Glauben schenken dürfen, und ich denke, das sollten wir, dieser Kampf ist nicht vorbei an dem Tag, wo man Christ wird. Vielleicht setzt er sogar an diesem Tag oder ab diesem Tag noch massiver ein, weil der Teufel eben kein Interesse daran hat, dass Menschen anfangen, sich Gottes Willen unterzuordnen und sich vom Geist Gottes bestimmen, leiten und führen zu lassen. Also auch uns Christen sind diese Werke des Fleisches nicht fremd. Denn obwohl die Macht der in uns wohnenden Sünde gebrochen ist, existiert noch ihre Gegenwart mit all ihren Versuchungen. Und umso wichtiger ist es nun, dank der Gnade Gottes, dem Geist Gottes Raum zu geben, damit er eben in uns wirken kann. Und er verheißt uns seine Frucht, die im Gegensatz zu diesen Werken des Fleisches steht. Und diese Frucht können wir eben nicht aus uns hervorbringen. Und ich glaube, dass Paulus hier mit diesen wenigen Worten eine Art Motivationsbotschaft an uns richtet zu einem Leben im Geist. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Gedanken, nämlich die Voraussetzungen zur Geistesfrucht. Nun, die Grundvoraussetzungen, die haben wir in einer Predigt vor ein paar Wochen gehört. Das ist die Neugeburt, dass ein Mensch erlebt, wie Gott in sein Leben eingreift, sein Herz aufschließt, es verändert und ihm Glauben an das schenkt, was Jesus für uns Menschen am Kreuz getan hat. Ein neues Leben, ein neues Herz. Eine neue Schöpfung ist angebrochen. Und auf diesem neuen Boden, der nun vom Geist Gottes, um in diesem Bild des Gartens mal zu bleiben, vom Geist Gottes beackert wird, kann nun auch seine Frucht entstehen, wachsen und reifen. Und diesem Geist gilt es nun, ich wiederhole das gerne, Raum zu geben. Unser Text ist im Grunde genommen eingeklammert von zwei Aussagen, die im Grunde genommen das Gleiche unterstreichen. In Vers 16, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Oder kürzer ausgedrückt, wandelt im Geist. Und dann heißt es eben am Ende unseres Textes auch nochmal, ähnlich in Vers 25, wollen wir uns auch jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also wandelt im Geist, das ist die Klammer, die unseren Text heute umschließt und zu der Paulus uns herausfordert und einlädt. Wer sich dem Geist unterordnet und sich von ihm führen und umgestalten lässt, der erlebt eine wachsende Resilienz, eine wachsende Widerstandskraft gegen die sündigen Neigungen unserer alten Natur. Und das ist so wichtig, diese Widerstandskraft aufzubauen. Gottes Geist hilft uns dabei, das, was wir als gut und richtig vom Wort Gottes erkannt haben, dass wir das auch ungehindert umsetzen und tun. An anderer Stelle fordert Paulus seine Briefempfänger dazu auf, sich vom Geist Gottes erfüllen zu lassen und gibt eine ganz konkrete Hilfestellung dazu. Lasst uns diesen Text einmal kurz anschauen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Da heißt es, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Auch hier wieder der Gedanke des Wandelns. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und wie kann das geschehen? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich glaube, diese Anweisung ist nicht vollständig. Da gibt es sicherlich noch mehr zu sagen, was dazu helfen kann, dass wir immer wieder neu vom Geist Gottes erfüllt werden. Ein Gottesdienst dient dazu, davon bin ich überzeugt. Wenn wir hier zusammenkommen und gemeinsam Gott preisen und loben mit Liedern, wie wir das auch heute schon getan haben, dass wir auf andere Gedanken kommen, dass unsere Perspektive wieder ein Stück weit zurechtgerückt wird für unseren Alltag, indem wir ein dankbares Leben führen. Auch das wird ja hier erwähnt. Ich glaube, kurz zusammengefasst oder vereinfacht ausgedrückt, könnte man auch sagen, wer im Gehorsam gegenüber Gott lebt, der wird auch beständig vom Geist Gottes erfüllt werden. Also die Voraussetzungen haben wir uns zumindest in Kürze angeschaut. Und jetzt wollen wir uns die verschiedenen Facetten der Geistesfrucht einmal anschauen. Paulus stellt also nun in unserem Text den Werken des Fleisches die Frucht des Geistes gegenüber. Zunächst einmal ein paar erste Entdeckungen, wenn man so diesen kurzen Text liest. Während die Werke in der Mehrzahl beschrieben und auch aufgelistet werden, schreibt Paulus nicht von den Früchten des Geistes, sondern von der Frucht. Das ist sehr wichtig zu beachten. Es ist eine Frucht, die unterschiedliche Ausprägungen oder Auswirkungen, verschiedene Facetten, Aspekte, welche Begriffe man da noch nehmen könnte. Es ist eine Frucht. Es weist auf die Einheit hin und ist eben auch nicht auswählbar. Also nicht so nach dem Motto, naja, Langmut ist nicht so meine Stärke, ich konzentriere mich mehr auf die Freundlichkeit. Da kommt wieder unser menschliches Handeln hervor. Ja? Das, was mir schwerfällt, was ich vielleicht gar nicht so recht möchte, das brauche ich auch nicht unbedingt. Ich suche mir da von dieser Frucht einen Aspekt raus und den versuche ich zu leben. Das funktioniert nicht. Natürlich erleben wir in unserem Alltag, dass die Facetten und Auswirkungen der Frucht vielleicht unterschiedlich stark sichtbar sind. Und dann merken wir eben, wo wir Wachstumsbedarf haben, wo wir Korrekturbedarf haben. Aber es ist entscheidend, dass wir die Frucht als Ganzes im Blick haben. Sie ist von uns aus nicht produzierbar, das habe ich schon erwähnt. Sie reift heran unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Und ich glaube, ein ganz interessanter Text, den wir heute auch als Textlesung hätten haben können, ich habe mich aber dann doch für 1. Korinther 13 entschieden, wäre Johannes 15. Das Bild vom Weinstock und den Reben, wo Jesus auch sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also auch hier merken wir wieder, dass es auf die Anbindung an Jesus Christus, dass es darauf ankommt. Und diese Frucht, von der wir hier lesen, ist genau das Gegenteil der Auswirkungen eines selbstherrlichen Lebensstils und zeigt etwas von der christusähnlichen Gesinnung. Und da verweise ich noch einmal auf die Predigt vom letzten Sonntag. Was jetzt ganz spannend ist, und ich weiß nicht, inwieweit ihr da folgen könnt, Liebe wird als erstes Merkmal beschrieben oder genannt. Und manche Ausleger sind der Ansicht, dass diese Liebe hier, ich sage jetzt mal, die Grundfrucht ist, eben mit den verschiedenen Ausprägungen. Das kann man durchaus so sehen und 1. Korinther 13 würde diesen Gedanken sogar unterstützen, wo ja auch die Liebe, der Liebe verschiedene Bezüge zugeordnet werden. Die Liebe ist freundlich, sie neidet nicht und was wir eben im Text gehört haben. Aber wie dem auch sei, wie ihr das hier seht, Paulus nennt die Liebe in der Reihenfolge der anderen Auswirkungen dieser einen Frucht, aber er nennt sie zumindest an erster Stelle. Und nun wollen wir einmal uns eine Auswirkung nach der anderen anschauen. Die Liebe, griechisch Agape, die göttliche Liebe, wie sie auch genannt wird. Wisst ihr, dass diese Liebe, mit dieser Liebe hat alles angefangen? Aber nicht, weil wir irgendwann so eine große Liebe entwickelt haben zu Gott, sondern weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sind auf diese Liebe aufmerksam geworden durch die Initiative eines liebenden Gottes. Und dann finden wir eine Aussage im Römerbrief, auch von Paulus geschrieben, auch hier den Kontext angefangen mit Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Und jetzt kommt der spannende Teil, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was ist denn das für eine geniale Aussage? Die Liebe Gottes ausgegossen in das Herz eines Menschen, der sein Leben Gott anvertraut hat. Vielleicht könnte man sagen, dass das Grundmaterial ist, ein schlechtes Wort jetzt für die Liebe, aber das Grundmaterial ist, womit Gott durch uns arbeiten, an uns arbeiten, aber auch durch uns arbeiten möchte. Und diese Liebe ist da, wenn du Kind Gottes bist. Sie ist ausgegossen in dein Herz. Also mit dieser Liebe fing alles an und sie ist auch entscheidend für ein fruchtbares Leben. Sie sucht das Wohl des anderen, selbst wenn derjenige nicht das Gleiche im Blick hat, also das Wohl von einem selber. In Epheser 5 gibt Paulus uns eine Kostprobe, was dies zum Beispiel für uns Ehemänner bedeutet. Also im Epheser 5, ab Vers 20 aufwärts. Die eine Aussage, ich habe die für Ehemänner genommen, weil ich selber ein Ehemann bin. Da heißt es, liebt eure Frauen, ihr Männer, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und hier merken wir, dass die ausgegossene Liebe in unsere Herzen ein wahnsinniges Geschenk und ein wahnsinniges Vorrecht ist, aber diese Liebe soll jetzt ausgelebt, angewandt werden. Einen anderen lieben, hier die Ehefrau, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat. Eine aufopferungsvolle, eine hingebungsbereite Liebe. Das ist mit diesem Begriff hier an dieser Stelle gemeint. Der Heilige Geist macht das möglich, wenn wir bereit sind, uns auf ihn einzulassen und in ihm zu wandeln. Der nächste Begriff dieser Frucht ist die Freude, griechisch Chara. Ich habe heute Morgen in meiner stillen Zeit einen Psalm gelesen, Psalm 95, und da dachte ich, den muss ich zumindest kurz mit einbauen. Der fängt nämlich folgendermaßen an. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Etwas Ähnliches hat Rudi eben schon gesagt, indem er uns aufgefordert hat, laut zu singen, weil wir die Neuschöpfung sind und unseren herrlichen und majestätischen Gott verherrlichen, anbeten dürfen, auch mit unserer Stimme, mit unserem Gesang. Freude auf Gott ausgerichtet. Die Freude, die Paulus hier nennt und aufführt als eine Auswirkung der Frucht des Heiligen Geistes, ist nicht die Freude, die ein Keep Smiling meint. Ist nicht die Freude, die in allererster Linie sich nur an den Dingen erfreut, die man kaufen kann, die man im Urlaub erlebt, obwohl die Freude an diesen Dingen ja nicht prinzipiell schlecht ist. Aber sie ist eher eine untergeordnete Freude. Die Freude, die Paulus hier meint, gründet sich in erster Linie auf Gott und den Glauben an ihn. Sie beruht nämlich auf den objektiven Tatsachen seines Wesens und seines Handelns. Warum sage ich das? Nun, Paulus schreibt an anderer Stelle, freut euch im Herrn alle Zeit. Nun, es wäre eine eigene Predigt nötig, auszulegen, was mit alle Zeit gemeint ist. Aber das sind mit Sicherheit ja nicht nur die Hochzeiten des Lebens, nicht nur die Situation des Lebens, wo wir allen menschlichen Grund zur Freude hätten, weil es uns gut geht, weil unsere Arbeit gelingt, weil was auch immer man es aufzählen könnte. Was ist denn in den Zeiten, wo das Leben außer Kontrolle gerät, wo plötzlich Dinge auf uns einprasseln, mit denen wir nie und nimmer gerechnet hätten, aber die jetzt da sind und mit denen wir jetzt umgehen müssen? Was ist denn, wenn Anfechtungen und Prüfungen auf unser Leben zukommen? Können wir uns dann freuen? Nun, Jakobus fordert uns zumindest dazu auf. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen, andere Übersetzungen, Anfechtungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wisst ihr, über die schönen Dinge sich zu freuen, das fällt auch mir nicht allzu schwer. Bei mir braucht es eigentlich gar nicht so viel. Wenn einer meiner Enkel die Tür reinstürmt und freudestrahlend mir um den Hals fällt, dann ist mein Herz erobert für diesen Moment. Das ist Freude pur. Und das ist nur ein kleines Segment aus meinem Alltag. Wenn mir jemand eine Freude macht und mir etwas schenkt, natürlich freue ich mich. Sicherlich über das eine Geschenk freut man sich mehr als über das andere. Auch da kommt unsere menschliche Natur wieder zum Vorschein. Aber was ist denn, wenn es plötzlich hart auf hart kommt und die Dinge nicht so laufen, wie man sich das wünscht? Haltet es für lauter Freude? Wie kann das gehen? Nun, da ist die Freude gemeint, die Paulus hier in diese Reihenfolge der Frucht des Geistes schreibt. Diese Freude erinnert sich an die objektiven Tatsachen des Wesens und des Tuns Gottes. Und dass wir bei all den Schwierigkeiten wissen, er ist der Fels meines Heils, zu ihm kann ich laufen, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Bei ihm weiß ich mich geborgen, bedingungslos geliebt. Und diese Freude darüber, über diese Gewissheit, die darf in meinem Herzen, mein Herz zur Ruhe bringen, und nach außen ist trotzdem das Chaos noch da, was geregelt werden muss. Aber ich weiß um einen Gott, der da ist und der mich auch in dieser Situation nicht verlässt. Freude also auch in Schwierigkeiten, weil sie uns dazu veranlassen können, bei Gott Hilfe zu suchen und so im Glauben zu wachsen, sagt der Text von Jakobus ja deutlich. Und Gott wird geehrt, wenn ich bei ihm meine Hilfe suche und nicht irgendwo anders. Gehen wir einen Schritt weiter zur nächsten Auswirkung. Friede, griechisch Eirene, bezeichnet eine Situation des ungetrübten und ungestörten Wohlseins und ist erst dort im umfassenden Sinn erfahrbar, wo Menschen Frieden mit Gott erlebt haben durch Jesus Christus. Diese Menschen, also Gläubige, sollen und können Friedensstifter sein. Es bedeutet also nicht im Sinne, ich will jetzt meinen Frieden und meine Ruhe, sondern der aktive Einsatz für Frieden in dem Einflussbereich, in dem Gott mich hineingestellt hat. Aber das wiederum auch wieder verknüpft mit der heiteren Gelassenheit meines Herzens im Wissen, dass wir in Gottes guter Hand geborgen sind, dass wir Frieden mit ihm haben, dass zwischen uns vertikal gesehen Shalom ist, der hebräische Ausdruck für Friede. Wird in unserer Zeit so viel von Frieden gesprochen. Aber ich fürchte, dass die meisten Menschen gar nicht begreifen, dass Friede ohne Gott nicht möglich ist. Zwischenmenschlicher Friede ist ohne eine Beziehung zur Vertikalen, zu Gott, nicht möglich. Wir können eine Zeit lang Waffenstillstand haben, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Also ich meine jetzt gar nicht mal so sehr die großen Kriegsparteien, wie es im Moment durch alle Medien geht, sondern auch uns Menschen. Wir können uns hier und da auf die Zunge beißen, uns zurückhalten, aber wirklicher Friede in meinem eigenen Herzen und auch in meinem Verhalten anderen gegenüber, dafür muss die Grundlage da sein, dass Gott mir seinen Frieden geschenkt hat in Jesus Christus, seinem Sohn. Wie gut tut es, so als Friedensstifter, als Mensch, der friedfertig unterwegs sein kann, weil er weiß, ich bin von Gott geliebt. Ich habe mit ihm Frieden gefunden. Langmut, Geduld, Ausdauer, gibt es unterschiedliche Begriffe. Das griechische Wort Makrothymia bedeutet auch ertragen. Eine Eigenschaft, die Macht, sich zu rächen oder zu strafen, nicht zu gebrauchen, obwohl man sie hätte. Ich glaube, in so Situationen kommen wir immer mal wieder, dass irgendwas vorgefallen, uns ist Unrecht widerfahren. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, wir haben die Macht und auch die Möglichkeit, es dem anderen heimzuzahlen, ihn dafür zu strafen, uns zu rächen. Und wir tun es nicht. Das ist etwas, was dieses Wort beschreibt. Einen langen Atem haben, Geduld üben und wird in der Regel nur in Bezug gegenüber Personen, nicht gegenüber Situationen oder Dingen gebraucht. Und auch hier haben wir doch einen großartigen Gott, der uns Vorbild ist. Welche Langmut, welche Geduld hat er mit uns sündigen Menschen? Petrus greift das in seinem Brief noch einmal so deutlich auf, wo Menschen spotten, wo bleibt denn der Herr und der Tag seiner Ankunft? Und wo Petrus sagt, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, um es mit meinen Worten zu sagen, bedeutet nicht, dass er nie wiederkommen wird, sondern dass er Geduld mit euch hat und nicht will, dass Menschen verloren gehen, sondern eben noch diesen Frieden, von dem wir gerade gesprochen haben, erhalten. Freundlichkeit, Christotes griechisch, auch als Güte oder Milde übersetzt. Und das bezeichnet hier die Grundlage des Wesens. Sie ist Eigenschaft, die Gott Nachsicht und Erbarmen mit uns sündigen Menschen haben lässt. Und auch hier sollten wir es ihm gleich tun. Das Wort, was dann in unseren Bibeltexten genannt wird, ist oft ein sehr ähnlich gelagertes, also die Freundlichkeit, die auch mit Güte übersetzt werden kann. Die Güte kommt dann noch einmal, Güte oder Rechtschaffenheit. Dieser Begriff bedeutet aber mehr etwas, das sich in der Tat auswirkt, während die Freundlichkeit mehr das, die Grundlage des Wesens beschreibt, wird dann im nächsten Begriff mehr in der konkreten Auswirkungen genannt. Also die Freundlichkeit, um es ein bisschen platt zu sagen, soll sich natürlich nicht nur innerlich in mir befinden, sondern soll natürlich auch ihren Ausdruck in meinem Verhalten zeigen. Dann ein griechischer Begriff Pistis, den wir als Glaube kennen. In manchen Übersetzungen wird auch Glaube genannt oder auch Treue. Hier vielleicht im Sinne von Vertrauenswürdigkeit. Es beschreibt das Merkmal zuverlässiger Menschen, Menschen, auf die man sich verlassen kann. Und natürlich wirkt ihr Vertrauen, ihr Glaube an Jesus, das ist das gleiche Wort im Griechischen, in ihrem zwischenmenschlichen Verhalten natürlich nachwirkt. Also da, wo ich eine Glaubensbeziehung zu Jesus habe, sollte das natürlich auch Anwendung finden in meinem Verhalten, meinem Nächsten gegenüber. Dass ich mit einem großen Vertrauensvorschuss in Beziehungen eingehe, aber natürlich die andere Person auch von mir erwarten kann, dass er sich auf mich verlassen kann. Weil Gott uns die Treue hält, können wir treu und vertrauenswürdig sein. Und dann ein weiterer Begriff, Sanftmut, auch als Wohlwollen oder Milde in manchen Übersetzungen. Auch hier ist wieder mehr die innere Einstellung und die Aufgeschlossenheit der Seele Gott gegenüber gemeint, woraus das Verhalten und die Charakterbildung erfolgen. Das Wort Sanftmut hat nichts mit Weichheit oder einer falschen Nachsicht zu tun. So nach dem Motto, dass man sich nicht irgendwie durchsetzen kann, da wo es eben notwendig ist. Sondern ist eine Tugend, die mit ganz klarer Charakterstärke verbunden ist. Jesus wird als sanftmütig beschrieben. Er sagt selber von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und trotzdem konnte er Klartext reden und Dinge auch in Klarheit umsetzen. Und dann ein letzter Begriff, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung, auch Mäßigung. Das griechische Wort enkrateia bedeutet sich in der Gewalt haben. Und es zielt hier wohl auf einen bewussten und beherrschten Umgang in Bezug auf Essen, Trinken, der Sexualität, unseren Emotionen, unserem Konsumverhalten hin. Und unter Umständen beinhaltet es eben auch die Bereitschaft zum Verzicht. Auch nicht unbedingt etwas, was uns in die Wiege gelegt ist. Jetzt haben wir uns diese 9 Ausprägungen, Auswirkungen dieser einen Frucht angeschaut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht beim Hören, beim Mitlesen. Vielleicht hast du so ein bisschen innerlich das abgecheckt. Ja, wie sieht das in meinem Leben aus? Wäre vielleicht noch mal eine gute Übung für heute Nachmittag. Und vielleicht wäre es auch spannend, sich mal einen guten Freund zu schnappen. Einen Freund, der einem nicht nur nach dem Mund redet, sondern der auch, auch mal die Dinge beim Namen nennt, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Und mit ihm mal die Liste durchgeht. Wie erfährst du mich in diesen Begrifflichkeiten? Wie nimmst du mich wahr? Betet darüber, nehmt das mit und sucht euch eben nicht nur eine aus, so nach dem Motto, na, da habe ich so eine gewisse Affinität und Stärke, darauf will ich mich jetzt konzentrieren, sondern ich mache euch Mut, wirklich die Frucht als Ganzes in den Blick zu nehmen und keine Auswirkung davon auszusparen, sondern in allen Bereichen einfach mal einen offenen Blick in euer Herz und Leben zu wagen. Das Wachstum dieser Frucht ist im Leben eines Christen nicht nur möglich, wenn ihn Gottes Geist regiert, sondern sollte eben auch zur praktischen Erfahrung werden. Jemand hat mal von einem Messinstrument geistlichen Wachstums gesprochen. Also, dass wir daran ein Stück weit erkennen können, wo stehe ich und ist die Frucht des Geistes Gottes in meinem Leben gewachsen in der letzten Zeit, im letzten Jahr, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, was auch immer. Und Paulus schreibt dann als Ermutigung dazu, wir gehen jetzt nochmal den Kontext etwas weiter, hier hat das Gesetz, das ja Übertretung des Gesetzes aufzeigen und richten will, hier hat das Gesetz keine Handhabe. Es gibt nichts, was es verlangen oder verurteilen könnte, wenn Menschen im Geist Gottes wandeln und diese Frucht sichtbar wird. Auf Golgatha wurde dazu das Fundament gelegt, im Evangelium verkündet und im Glauben erfahren. Deshalb kann Paulus eben hier in unserem Text schreiben, nun wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Unser alter Mensch ist eigentlich dort gelandet, am Kreuz, und hat jetzt nicht mehr die Macht, über unser Leben zu bestimmen. Aber er möchte die Macht ganz gerne immer mal wieder an sich reißen. Durch den Geist Gottes ist der Keim zur Frucht gelegt, angelegt zum Wachsen und zum Gedeihen. Und ich habe mir überlegt, was wäre möglich, auch in unseren Beziehungen, wenn Gottes Geist uns regieren würde. Er tut es ja. Aber wenn wir ihm wirklich den Raum geben, der ihm zusteht, dass wir keine Türen zuschließen, so nach dem Motto, das ist noch so unser Privatraum, sondern dass wir ihm alle Räume unseres Lebens aufschließen und sagen, hier, Geist Gottes, übernimm du. Wenn wir lernen, mehr und mehr im Geist zu wandeln, was würde das mit unseren Beziehungen machen, in unseren Ehen und Familien, aber auch in unserem Miteinander, in der Gemeinde, auf unseren Arbeitsstellen, wo wir überwiegend mit Menschen zusammenkommen, die keine persönliche Beziehung mit Jesus haben, aber gerade sie sollen ja auch etwas von dieser Christusähnlichkeit wahrnehmen und ins Fragen kommen, nachdenklich werden, das Gespräch suchen. So lasst uns Gottes Einladung folgen, die er uns hier durch Paulus gibt, und ein Leben unter der Herrschaft seines Geistes führen. Vers 26 ist so am Ende unseres Textes etwas seltsam platziert, mag man meinen, aber es wird eben deutlich, dass solch ein Leben unter der Herrschaft des Geistes Gottes eben Auswirkungen auf das Miteinander haben werden. Und hier nimmt er eben nochmal negative Verhaltensmuster auf, um eben deutlich zu machen, dass das nicht das ist, was Kinder Gottes praktizieren sollten. Wenn wir im Geist Gottes wandeln, wird vor allem deutlich, wer uns regiert, wer unser Herr ist, den wir auch durch unser Verhalten repräsentieren, nämlich Jesus Christus. In dem Lied, was wir gleich singen wollen, heißt es in der dritten Strophe: Jetzt leb ich, Herr, für dich allein, sodass es alle sehen. Die Kraft zu folgen deinem Wort, sie kommt doch nur von dir. O Vater, nimm mein Leben hin, gebrauch mich, wie du willst. Bekennen will ich alle Zeit, mein Ruhm, Herr, bist nur du. Diese Strophe beschreibt in Kürze den Wandel im Geist, zu dem uns Paulus auffordert und einlädt, damit seine Frucht auch in unserem Leben wächst und Jesus verherrlicht. Amen.